Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Am 13. März 2013, also vor 10 Jahren, am frühen Abend war es soweit. Weißer Rauch stieg auf aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle in Rom. Eine Zweidrittelmehrheit der wahlberechtigten Kardinäle stimmte für Jorge Mario Bergoglio, den ersten Papst, der außerhalb Europas geboren wurde, seit fast 13 Jahrhunderten. Und die Erwartungen waren hoch. Die Enttäuschungen sind es inzwischen auch. 10 Jahre später ziehen wir eine Bilanz im Gespräch mit einem der profiliertesten Vatikan-Kenner Roms. Zuerst sprechen wir jetzt aber über das Wochenende. Da geht es in gewisser Weise auch um die Spannung zwischen Erwartung und Enttäuschung. Am Wochenende fand in Frankfurt die 5. Vollversammlung des Synodalen Wegs statt. Wie immer mit straffem Programm, allerdings anders als beim letzten Mal, diesmal ohne Eklat. Am Ende war es dann doch die Kompromissbereitschaft, die im Vordergrund stand. Im vergangenen Herbst, da hatten ja die Bischöfe noch einen zentralen Grundsatztext verhindert mit ihrer Sperrminorität. Und die Texte, die an diesem Wochenende bei der 5. und vorläufig letzten Synodalvollversammlung auf der Tagesordnung standen, die waren mitunter nicht weniger grundsätzlich und kontrovers und sind trotzdem beschlossen worden, wenn auch in abgeschwächter Form. Da waren dann nicht wenige verstimmt, was die Bischöfe durchsetzen konnten, eben mit ihrer Sperrminorität. Trotzdem, am Ende stehen ja dennoch Entscheidungen zur Prüfung des Pflichtzölibats, zur Rolle von Frauen in der Kirche und zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Wir versuchen uns jetzt an einer Bilanz dieser Vollversammlung und insgesamt eigentlich des synodalen Wegs mit einer, die als Delegierte dabei war. Philippa Rath, Benediktinerin, und sie ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Rath, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Also Frau Rath, viele zentrale Texte, auch kontroverse Fragestellungen sind ja jetzt eben verabschiedet worden am Wochenende, aber eben in anderer Form, als sich das einige vielleicht erhofft haben. Vor allem, weil die Bischöfe ansonsten nicht eben diese nötige Zweidrittelmehrheit aufbringen konnten. Oder wollten. Sind jetzt tatsächlich Reformen auf den Weg gebracht oder bleibt mehr oder weniger alles wie gehabt? Was ist Ihre Antwort?
Also, dass alles wie gehabt bleibt, denke ich auf keinen Fall. Ich glaube, dass der synodale Weg doch relativ viel bewirkt hat, vor allen Dingen im Bewusstsein verändert hat und wir auch sehr deutliche Äußerungen zu wirklich umstrittenen Themen zustande gebracht haben. Natürlich mussten an mehreren Stellen Kompromisse gemacht werden, aber das gehört natürlich irgendwie auch dazu bei solchen Versammlungen. Es war von vornherein klar, dass die Meinungen sehr weit auseinandergehen und insofern bin ich am Ende zufrieden, wenn ich mir auch für die Frauen vor allem zum Thema Frauen in Diensten und Ämtern mehr erwartet hätte und mehr erhofft hätte. Aber auch da gilt der Grundsatz, wir hören jetzt nicht auf. Das war zwar die letzte zunächst Vollversammlung, aber die Themen bleiben auf dem Tisch und wir werden weiter unbeirrt daran arbeiten und Überzeugungsarbeit leisten. Im synodalen Ausschuss, der jetzt kommt, aber auch vor allem weltweit, die Argumente einbringen, die für uns entscheidend sind.
Jetzt ist das Thema Frauen in Weiheämtern, das ist für Sie als Ordensschwester vermutlich ein besonders alltagsnahes Problem.
Ja.
Aber das Ergebnis jetzt eben dieser Synodalvollversammlung, der Papst soll prüfen, ob der Ausschluss von Frauen aus Weiheämtern theologisch noch tragbar ist heute. Mhm. Das geht ja nicht deutlich über das hinaus, was Papst Johannes Paul II. 1994 ja letztendlich auf die gleiche Frage schon mal geantwortet hat. Nämlich nein, es ist nicht tragbar. Warum soll es denn jetzt anders sein?
Da würde ich Ihnen gern widersprechen, denn sowohl in dem Grundtext des Frauenforums, der also wirklich lesenswert ist und wo ganz klar Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche für alle Dienste und Ämter eingefordert wird, da ist schon klar, dass wir also dieses Ziel vor Augen haben. Im Moment war jetzt mit den deutschen Bischöfen vor allem erstmal die Diakonatsfrage zu klären und da haben die Bischöfe auch zugestimmt. Ich glaube tatsächlich, dass der massive Druck aus Rom, den wir in den letzten Monaten erlebt haben, doch eine ganze Reihe von Amtsträgern verunsichert hat und dass das Thema Frauenpriestertum damit erstmal nicht vom Tisch, aber doch sehr zurückgenommen wurde. Aber es ist natürlich klar, es muss in Rom geprüft werden und Priesteramt ist eine Frage, die in Rom geklärt werden muss. Das können wir noch so oft beschließen, wir können das nicht ändern. es muss dieses Diktum von Johannes Paul II. In Frage gestellt und neu bedacht werden. Und es gibt inzwischen seit 20 Jahren theologische Argumentationen, die in Rom bisher kaum zur Kenntnis genommen wurden. Und das ist jetzt das Ziel, dass man in der Frage des Priesteramtes sich verstärkt theologisch einbringt und dann auch im Rahmen der Weltsynode, die ja jetzt im Ende September in Rom stattfindet, dass die deutschen Bischöfe da das Thema einbringen. Und soweit ich das sehe, werden sie das auch tun.
Lassen Sie uns ganz kurz ein bisschen ins Atmosphärische einsteigen. Viele Synodale, so war jetzt auch mein Eindruck so ein bisschen, waren durchaus verstimmt. Eine Ordensschwester der Franziskanerin hat sogar von bischöflichen Drohungen gesprochen, eben ob des Verhaltens der Bischöfe, die relativ kurzfristig Änderungsanträge eingebracht haben. Waren Sie da auch verstimmt? Wie war Ihre Haltung dazu?
Also ich war zumindest erstaunt. Ja. Das Problem ist, dass die Deutsche Bischofskonferenz nur zweimal im Jahr tagt. Das war auch ein Terminproblem. Das muss man ihnen auch zugutehalten. Diese letzte Deutsche Bischofskonferenz hat getagt, jetzt vor 4 Wochen, glaube ich, in Dresden. Und da haben sie sich natürlich mit den Themen des synodalen Wegs beschäftigt und haben dann, um die Texte, das muss man ihnen anerkennen, um die Texte zu retten, noch einmal an 2, 3 Stellen Änderungsanträge eingebracht, die dann dazu geführt haben, dass die Texte auch verabschiedet wurden. Das kann ich natürlich auch als Drohung interpretieren, aber ich versuche da immer positiv zu denken. Ich glaube wirklich, dass sie das Thema retten wollten, ja. Und wir waren am Ende natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist besser, einen kleinen Schritt nach vorne zu tun, als gar keinen.
Ja, jetzt hat sich ja tatsächlich doch manches bewegt, wie Sie gesagt haben, in kleinen Schritten. Jetzt gibt es natürlich von eher konservativer Seite das regelmäßig vorgebrachte Argument gegen Veränderungen, dass man eben die Angst hat, des eigenen Markenkerns sozusagen verlustig zu gehen. Vielleicht kann man sogar von Angst vor Identitätsverlust sprechen. Ich vermute, dass Sie das nicht so sehen, dass Sie dem Argument nicht viel abgewinnen können. Aber ich frage trotzdem, dieses, ich nenne es jetzt mal Unzeitgeistige, ist es nicht ein Wert, der für viele Menschen, gerade jetzt in unsicheren oder auch bewegten Zeiten, sehr wichtig ist an der katholischen Kirche? Eben etwas, mit dem man ja tatsächlich sehr behutsam umgehen muss?
Also ich denke, dass was wir nötig haben, ist eine wirklich radikale Rückbesinnung auf die Botschaft Jesu. Und da bleiben wir mal bei einem Thema. Jesus hat keinen Menschen ausgegrenzt. Keinen. Und dazu gehört dann, wenn wir jetzt den Text mal nehmen, den wir verabschiedet haben, Segensfeiern für Paare, die sich lieben. Das sind Paare, die eine gleichgeschlechtliche Beziehung haben oder auch wieder verheiratet Geschiedene. Diese Menschen fühlten sich Jahrzehnte oder eigentlich immer ausgegrenzt aus der Kirche. Und das haben wir jetzt korrigiert. Das finde ich also extrem wichtig, dass wir damit der unbedingten, der bedingungslosen Liebe Gottes zu den allen Menschen Raum gegeben haben und das auch ganz klar ausgedrückt haben. Also mir ist das Argument nicht einleuchtend, was Sie eben brachten. Ich glaube, wir sind näher an der ursprünglichen Botschaft. Genauso wie ich der Überzeugung bin, Jesus hat die Frauen gleichberechtigt auf Augenhöhe betrachtet und ist mit ihnen vollkommen normal umgegangen. Ich bin sicher, wenn wir heute zu entscheiden hätten, was die Botschaft Jesu ist, dass er Männer und Frauen gleichermaßen in seine Nachfolge beruft und insofern auch in alle Ämter und Dienste. Also ich kann nicht mit diesen pauschalen Aburteilungen und ich schätze auch Tradition, aber Tradition ist nichts Statisches. Tradition ist dynamisch und die muss auch in die jeweilige Zeit übersetzt werden. Und das haben wir versucht zu tun und ich glaube, das ist eine gute und wichtige Sache.
Letzte Frage, vielleicht mit einer kurzen Antwort. Glauben Sie denn oder sehen Sie denn die Gefahr, dass die Einheit der römisch-katholischen Kirche zumindest in Gefahr sein könnte, wenn sich eben eine Kirche eben hier, beziehungsweise ein Teil der Kirche, die in Deutschland davon abgrenzt?
Das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe niemanden, der eine Spaltung der Kirche möchte. Das war ganz klar in unserer Synodalversammlung. Aber wohl das Bekenntnis zu einer Vielfalt in Einheit. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was passieren muss, dass wir damit leben lernen, dass in unterschiedlichen Regionen der Welt auch unterschiedliche Regelungen in bestimmten Fragen gelten, zum Beispiel in der Frauenfrage, aber auch in anderen Fragen. Also die Einheit der Kirche und im Glauben hat nichts damit zu tun. Und wir können nicht verlangen, dass wir alle und dass alle auf der Welt nach unseren Maßstäben leben, aber auch nicht, dass wir jetzt alle nach Maßstäben leben, die vielleicht in Afrika im Moment angelegt werden. Also ich glaube, wir brauchen Einheit in Vielfalt und auch verschiedene Geschwindigkeiten der Reformen.
Ja.
Und da müssen wir einfach Toleranz üben und offen sein für die Perspektiven der einzelnen Kontinente und Länder.
Der Synodale Weg ist mit der 5. Vollversammlung vorläufig zu Ende gegangen. Darüber habe ich gesprochen mit der Benediktinerin und Teilnehmerin dieser Vollversammlung, Philippa Rath. Frau Rath, haben Sie vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön und einen guten Tag noch.
Danke, gleichfalls. Marco Politi gehört zu den Vatikanisti. Er ist sogar einer der bekanntesten. Und da muss man vielleicht doch mal ganz kurz erläutern, was da eigentlich dahinter steckt. Vatikanisti, das sind Journalistinnen und Journalisten, die sich voll und ganz der Beobachtung eines Berichtsgegenstandes widmen, nämlich dem Vatikan und allem, was dort passiert. Denn was hinter den Kulissen dort passiert, das ist von außen ja immer ein bisschen Spekulation, auch wenn sich das mitunter gerade ändert. Und das schreit sozusagen nach profunder Einordnung von Menschen, die seit vielen Jahren sehr genau hinschauen und hinhören. Für Marco Politi gilt das ganz sicher. Er hört und schaut hin seit Jahrzehnten. Geschrieben hat er natürlich auch über den amtierenden Papst, zum Beispiel ein Buch mit dem Titel Das Franziskus-Komplott, der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche. Und da klingt dann schon ein bisschen heraus, wie er die Kämpfe um Macht und Einfluss im Vatikan deutet. Zum 10-jährigen Jubiläum von Papst Franziskus Amtsantritt ziehen wir mit Marco Politi eine Bilanz. Mein Kollege Andreas Mein hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
Herr Politi, wenn Sie zurückschauen auf die Zeit seit jenem denkwürdigen Tag, dem 13. März 2013, als ein Argentinier zum Bischof von Rom und somit zum Papst gewählt wurde, was ist diesem Papst so richtig gut gelungen?
Bestimmt hat er sehr viele Baustellen eröffnet. Also Franziskus ist der erste Papst aus einer globalen Metropole. Er kommt nicht aus einer kleinen Städtchen aus Polen, Italien oder Deutschland. Buenos Aires ist eine Millionenmetropole, wo verschiedene Religionen und philosophische Strömungen zusammenleben, wo es auch sehr große soziale Unterschiede gibt. Es ist wirklich ein Spiegel der globalisierten Gesellschaft. Vieles hat der Papst geschafft in diesen 10 Jahren. Er hat die ganze Sexbesessenheit von der katholischen Kirche vom Tisch gewischt. Man diskutiert jetzt nicht mehr in der Kirche über die Pille, über vorehelichen Beziehungen. Man dämonisiert nicht mehr die Homosexualität. Franziskus hat gesagt, dass die Homosexuellen genauso Kinder Gottes sind wie alle. Es gibt die Kommunion für die geschiedenen Wiederverheirateten. Es hat eine langsame Dezentralisation der katholischen Kirche angefangen. Also jetzt kann in gewissen Umständen ein Bischof irgendwo in der Welt auch eine katholische Ehe für null und nichtig erklären, ohne dass man bis nach Rom geht. Oder zum Beispiel auch in Missbrauchsfällen können kirchliche Gerichte in den Bischofskonferenzen unter gewissen Umständen auch schon einen endgültigen Richterspruch aussprechen, ohne dass man nach Rom geht. Franziskus hat eine große Säuberungsarbeit getan in der Vatikanbank. Tausende von Konten sind geschlossen worden. Da ist es nicht mehr möglich, dass Politiker oder undurchsichtige Wirtschaftsmänner ihr Konto haben. Alle Fonds vom Vatikan, von den verschiedenen Dikasterien und Ministerien sind zentralisiert worden, damit man eine zentrale Kontrolle hat. Es gibt neue Regeln für die Bauaufträge. Es gibt neue Regeln auch für die unabhängige Prüfung der Bilanz der Vatikanbank. Mit der neuen Reform von der Kurie können jetzt auch Laien Präfekte der Dikasterien sein. Wir haben schon zwei Laien, zum Beispiel als Präfekt des Kommunikationsdikasteriums und auch des Sekretariats für Ökonomie. Frauen sind jetzt zum ersten Mal schon in Spitzenposition in der Kurie als Untersekretärin, auch im Staatssekretariat. Das hat es überhaupt nicht vorher gegeben. Man sah fast keine Röcke im Vatikan, nur Soutanen. Und ich würde noch hinzufügen, auch im Feld des Missbrauchs, das ist ein Papst, der hat sehr, sehr viele Bischöfe von ihren Posten entfernt. Es gibt neue Regeln für Prozesse gegen Bischöfe, gegen Patriarchen, wenn sozusagen alles vertuscht wurde. Also das sind alles Neuigkeiten, die hat es vorher überhaupt nicht gegeben.
Also ich sehe, Ihnen fallen viele positive Punkte ein. Umgekehrt, woran ist er schon jetzt gescheitert? Auch wenn ihm ja noch Zeit bleibt im Amt. Was wird er nicht mehr ändern können?
Ja, es hat bestimmt zwei wichtige Niederlagen gegeben wegen der harten Opposition der Konservativen auf dem Feld des Frauendiakonats. Und ich würde sagen, die zweite wichtige Niederlage ist vor nicht langer Zeit passiert, nach der Amazonas-Synode, wo eben die Bischöfe aus der Amazonas-Region entschieden hatten, indem sie alle Regeln der Kirche folgten, mit einer Zweidrittelmehrheit hatten sie entschieden, den Papst zu fragen, dass in Situationen, wo es wirklich überhaupt keine Priester gibt, dass es da möglich sei, dass es auch die verheirateten Diakonen Priester werden können. Das bedeutete, dass es eben auch einen verheirateten Klerus geben sollte. Der Papst musste darüber entscheiden. In dem Moment hat es eine sehr starke Opposition gegeben von der konservativen Seite, zum Beispiel auch Kardinal Müller. Und vor allem hat sich da auch der ehemalige Papst Benedikt eingemischt. Der hat ein Buch mit dem Kardinal Sara, mit einem afrikanischen Kardinal Sara, ein Buch geschrieben, in dem er gesagt, absolut für den lateinischen Klerus muss das Zölibat bleiben. Das war absolut unerhört. Und eben nach dieser starken Opposition hat Franziskus nicht eine Entscheidung getroffen. Aber das Problem liegt auf dem Tisch.
In den kommenden Monaten und Jahren dürfte ja für Papst Franziskus entscheidend sein, wie diese Weltsynode ausgeht. Aus Ihrer Sicht, ist der synodale Korken aus der Flasche oder geben Sie dem Projekt nur wenig Chancen?
Das Problem ist, dass heute kann man sich nicht so mehr die Kirche vorstellen, die katholische Kirche vorstellen, wie eine absolutistische Monarchie. Ein Papst kann nicht alles entscheiden. Also er kann nicht so eine Revolution machen wie Peter der Große in Russland, der den Bojaren den Bart abgeschnitten hat. Ein Papst braucht eine Mehrheit in der Kirche. Und in diesen 10 Jahren hat sich aber nicht eine klare Mehrheit für Reformen in der Kirche auf Weltebene gezeichnet. Denn man muss nicht denken, alles wird im Vatikan entschieden. Nein, es hängt auch davon ab, was passiert in den Bischofskonferenzen von der ganzen Welt. Und diese große Mehrheit, diese klare Mehrheit, sagen wir, hat es nicht gegeben. Die Konservativen, also die Erzkonservativen, können wir sagen, sind 30% stark. Aber dann gibt es eine Art schweigende Mitte, ein wenig wie es in der Revolution in Frankreich war, in der französischen Revolution, wo es auch diese Mitte hieß, der Sumpf, Le Marais. Und dieser Sumpf entschied dann, er ging ein bisschen nach rechts oder er ging ein bisschen nach links, das war eben die Situation. Und dieser Sumpf in der Kirche entscheidet sich nicht, hat Angst vor einer Protestantisierung der katholischen Kirche, einer sogenannten Protestantisierung, hat Angst vor einer Demokratisierung der Kirche. Und deswegen ist eben die nächste große Weltsynode im Jahre 24 ein Test. Es ist eine Art Mini-Konzil. Man muss diskutieren über die Kirche als Gemeinschaft, also nicht so sehr als eine monarchische Struktur. Man muss diskutieren über Teilnahme und Teilhabe, also was ist der Platz der Laien, der Männer und Frauen. Und man muss diskutieren über die Mission der Kirche im 21. Jahrhundert. Und es ist ein Test, ein Mini-Konzil. Wir wissen aber nicht, was wird die Mehrheit sein in diesem kleinen Konzil.
2015 haben Sie eine Analyse unter dem Titel Franziskus unter Wölfen veröffentlicht. Jetzt, 8 Jahre später, kann man sagen, die Wölfe haben ihn aber noch nicht gerissen.
Die Wölfe haben ihn nicht gerissen, aber die Wölfe sind immer aggressiver geworden. Also in diesem Pontifikat hat es eine offene, aggressive Opposition gegeben, die es nie gegeben hat in der katholischen Kirche, in dieser offenen Weise. Und jetzt dringt eben dieser erzkonservative Kern darauf, dass sich Franziskus zurückzieht und dass man eben das nächste Konklave beeinflussen und manipulieren kann.
Stellen Sie nicht Franziskus so ein wenig als Opfer dar? Sein Regierungsstil gilt ja durchaus auch als robust und erratisch. Das sagen selbst jene hinter vorgehaltener Hand, die eng mit ihm zusammenarbeiten. Also er kann doch wohl auch hart sein. Was können Sie dazu sagen?
Ja, ganz bestimmt. Franziskus sieht sich nicht als Opfer und es wäre ein Fehler, ihn als Opfer zu sehen. Franziskus ist eben in der Mitte eines Kampfes und dieser Kampf ist ganz offen. Es ist ein Bürgerkrieg, passiert heute in der katholischen Kirche und die Protagonisten handeln eben hart wie von jeder Seite, wie es in einem Bürgerkrieg passiert. Franziskus ist mehr eine charismatische Persönlichkeit, wie es auch Johannes Paul II. War. Das sind nicht Verwalter, Administratoren, Leute, die Maschine der katholischen Kirche gut kannten, wie zum Beispiel Paul VI. Franziskus ist da mehr personalistisch. Er verlässt es nicht so sehr auf die Strukturen, sondern mehr auf einen Beraterkreis, der sich auch immer ändert. Manchmal ist auch Franziskus sehr autoritär. Und in diesem Sinne ist es ein sehr spontaner und auch manchmal unordentlicher Regierungsstil.
Wir haben jetzt viel von Kirchenpolitik und Machtpolitik gesprochen. Das ist spannend und ist auch wichtig. Aber jetzt mal ein anderer Punkt. Wie würden Sie die Spiritualität dieses Jesuiten kennzeichnen?
Franziskus ist ein Mensch, er betet viel. Gleichzeitig hat er einen Hang für die volkstümliche Religiosität. Aber was wichtig ist und was auch Nichtgläubige beeindruckt, also Atheisten oder Agnostiker oder Leute von anderen Religionen, ist es, dass er meint, Christsein bedeutet nicht, dass man sonntags in die Messe geht oder es genügt ganz bestimmt nicht, sondern man muss eben Nächsteliebe pflegen. Man muss sein wie der gute Samaritaner. Man muss nicht die Augen zudrücken, wenn auf der anderen Seite der Straße, so hat er es einmal gesagt, etwas passiert, dass jemand schwach ist, dass jemand ausgegrenzt ist, dass jemand leidend ist. Also für ihn muss eben das Christentum so sein, wie in den Anfängen, wo eben man sah, das ist eine Religion der Liebe.
Sie beobachten den Vatikan seit Jahrzehnten und diesen Papst Franziskus seit 10 Jahren. Sie sind selbst 76 Jahre alt. Warum tun Sie das sich im fortgeschrittenen Alter noch an?
Weil es spannend ist und dramatisch ist. Wir leben in einer Zeit, wo ein Bürgerkrieg in der Kirche tobt und wo ein globaler Krieg auf Feldebene vorangeht. Und Papst Franziskus ist eigentlich der Einzige, der warnt, man muss zu einem Waffenstillstand kommen. Man kann nicht einfach weiter und weiter eskalieren. Und ich glaube, da wäre es schade, dass ein Journalist sich nur um seine Schrebergärtchen kümmert.
Mein Kollege Andreas Mein konnte sprechen mit dem Vatikan-Experten Marco Politi über 10 Jahre Pontifikat von Papst Franziskus. Und das war Tag für Tag für heute. Hier geht's jetzt nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Kontrovers. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.